Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Klug anlegen, Ihrem Podcast rund um Geldanlage, Kapitalmärkte und Finanzbildung. Und heute ist nicht irgendeine Folge. Wir haben nämlich allen Grund zum Feiern. Klug anlegen wurde in diesem Jahr 5 Jahre alt. Und das sind 5 Jahre voller spannender Gespräche, klarer Einordnungen und auch hilfreicher Tipps für alle, die ihr Geld klug und verantwortungsvoll anlegen möchten. In dieser Jubiläumsfolge blicken wir nicht nur zurück auf bewegte Jahre an den Finanzmärkten, sondern auch auf die Entwicklung unseres Podcasts und das gemeinsam mit dem Mann, der selbstverständlich vom ersten Tag an mit dabei war. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich muss Ihnen eins schon gleich sagen, der sitzt mir heute direkt gegenüber. Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas, nach 5 Jahren immer noch frisch und munter.
Aber absolut, wir werden immer jünger, Karl.
Ah ja.
Wenn wir aber mal zurückblicken, wir haben uns das erste Mal virtuell im Frühjahr 2020 zur Podcast-Aufzeichnung getroffen. Das war damals direkt zu Beginn der Corona-Krise. Was geht dir durch den Kopf, wenn du daran zurückdenkst?
Also erstmal geht mir durch den Kopf, dass es eine schreckliche Zeit war. Man kann das gar nicht mehr glauben, so im Rückblick, was wir alles damals erlebt haben. Und auf einmal waren wir alle zu Hause und eingesperrt. An die Zeit denke ich wirklich nicht so gern zurück. Aber, und das ist das Positive, die Zeit hat dann uns auch die Möglichkeit gegeben, andere Dinge zu machen, die ich schon immer machen wollte. Und das war eben auch der Podcast. Und ich habe es ja vorhin gesagt, ich hatte nie Zeit dafür. Mhm. Und dann war Freiraum da und dann habe ich dich einfach angerufen und dann haben wir einfach mal losgelegt. Das war schon eine wilde Zeit.
Absolut. Und ich war nicht mal in Deutschland zu dem Zeitpunkt, weil ich im Ausland gestrandet bin. Aber auch das haben wir hinbekommen, haben es nie verraten. Heute nach 5 Jahren ist es endlich raus. Ich war auf der anderen Seite des Globus und wartete darauf, zurückzukehren nach Deutschland. Karl, sag mal ganz ehrlich, hattest du eigentlich jemals Zweifel, ob das Format überhaupt ankommt oder warst du von Anfang an überzeugt?
Ja, es war natürlich erstmal ein Experiment. Es ist ja nicht so üblich, dass ein Bankvorstand ein Podcast macht, aber wir kannten uns ja, oder ich kannte dich aus der NTV-Zeit und ich dachte, das ist irgendwie eine gute Idee, mit dir diesen Podcast zu machen. Es ist ein bisschen einfacher, wenn da jemand da ist, der professionell Fragen stellen kann und ich hatte Lust, das auszuprobieren, aber ich darf auch dir sagen, wenn ich bei Kundenveranstaltungen zugegen bin, ich bekomme sehr viel positives Feedback von Kunden, die das gerne hören, aber natürlich auch Interessenten. Und das freut mich dann schon sehr.
Ja, die sagen auch alle, du kommst so sympathisch rüber. Ich meine, das ist ja auch ein Kompliment, oder?
Ja, wenn du das sagst.
Ja, das ist zumindest mein Umfeld, dass das behauptet, würde ich mal sagen.
Die haben natürlich vollkommen recht.
Das glaube ich wohl auch. Gab es denn für dich in diesen 5 Jahren einen Moment, der besonders hängen geblieben ist? Vielleicht emotional, vielleicht auch kurios? Feel free, Karl.
Ah, ich möchte lieber die kuriosen Momente beleuchten, nicht die emotionalen. Und kurios ist schon, du weißt es, dass ich ab und zu mal Schwierigkeiten habe, englische Wörter auszusprechen. Und dann hängt es und wir müssen es ein paar Mal aufnehmen oder ich ein paar Mal wiederholen. Und das sind schon Momente, wo ich dann auch innerlich schon eigentlich davor schon
fast aufgebe,
weil ich weiß, jetzt kommt so ein Moment, wo ich mich anstrengen muss. Aber das ist kurios, aber irgendwo auch aus dem Leben gegriffen.
Ich kann dich aber auch beruhigen, es passiert jedem, auch mir und auch anderen Kolleginnen und Kollegen aus dem Radio und Fernsehen. Manchmal hast du einfach einen Knoten in der Zunge und dann heißt es einfach weitermachen. Aber wir wollen ja natürlich auch über das Fachliche sprechen und in die Finanzmärkte eintauchen. Du bist ja jemand, der sehr nah an den Börsen dran ist. Das wissen wir aus den vielen Folgen des Podcasts. Was waren denn für dich die einschneidendsten Entwicklungen der letzten 5 Jahre eben halt an den Kapitalmärkten?
Na, es hängt eigentlich dann am Ende schon auch mit der Corona-Krise zusammen und das war ja schon ein Einbruch, der war sehr schnell, es ging 40% runter. Und ja, auch die Erholung war verrückt. Das war ja nach 3 Monaten schon ziemlich viel aufgeholt. Nach einem Jahr war das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht. Das war schon eine echte Krise. So in der Rückschau ist immer alles leicht, aber wenn man dann so in der Krise steckt, wusste ja keiner, wie es genau ausgeht. Und deswegen war das schon auch ein einschneidendster Moment. Insgesamt finde ich schon sehr beeindruckend, wie gut jetzt sozusagen in den letzten 5 Jahren sich die Märkte entwickelt haben, trotz dieser ganzen Krisen, die wir haben, ob das Corona ist, Ukraine, Russland, Inflationsschock nicht zu vergessen, dann jetzt Nahostkrieg und die Zollturbulenzen. Also wir haben schon einiges jetzt in den 5 Jahren erlebt und trotz alledem hat also ein internationales Aktienportfolio in den letzten 5 Jahren vor Kosten rund 80% zugelegt. Also das sind 10% pro Jahr, also schon echt verrückt. Und von der Seite her, ja, schon eine echt belebte Zeit, die letzten 5 Jahre.
Absolut. Und wenn du heute an 2020 zurückdenkst, was war damals, ich sag mal, als Sparer und Privatanleger einfacher und was war schwerer als heute?
Naja, also man muss das immer relativieren. Die meisten glauben natürlich, dass das Investieren früher leichter war. Aber ich habe die Tage mal die Festschriften meines Urgroßvaters gelesen. Ja, der musste durch die 20er Jahre den Inflationsschock erleben. Der musste nach dem Krieg die Währungsreform durchstehen und hat ein Unternehmen durchgebracht. Was will ich damit sagen? Ich glaube, auch frühere Zeiten waren schon mit ganz großen Schwierigkeiten sozusagen verbunden. Und deswegen ist es aus meiner Sicht vielleicht zu einfach, immer zu sagen, dass diese Zeiten, in denen wir gerade leben, eigentlich besonders schwierige waren. Ja, vielleicht, Andreas, nochmal zusammengefasst. Ja, es ist aus meiner Sicht einfach nicht richtig, dass die Menschen immer glauben, dass die jetzige Marktlage besonders komplex ist und besonders schwierig und die Welt in einer ganz misslichen Situation. Es gab immer Krisen, wie ich dir schon gerade erzählt habe. Und der entscheidende Punkt ist aber gleich geblieben. Niemand kann vorhersagen, wie es weitergeht. Von jedem Kursniveau aus kann es nach oben gehen oder eben auch nach unten. Unsicherheiten gibt es immer. Und die der Vergangenheit wirken heute harmloser, als sie damals waren. Denk jetzt nur an die Corona-Krise zurück.
Mhm. Du hast immer sinngemäß gesagt, wir wollen aufklären, wir wollen transparent sein, verständlich bleiben. Das sagst du auch ganz grundsätzlich, nicht nur mit Blick auf den Podcast. Also bringt das wirklich was oder redet man da manchmal auch gegen die berühmte Wand?
Ja, also ich gebe dir recht, in Deutschland ist die Finanzbildung nicht allzu hoch, aber das ist eigentlich meine Motivation, das zu machen. Und ich bin natürlich überzeugt, dass das am Ende auch was bringt. Die Idee von dem Podcast war wirklich, dass wir relevantes Anlegerwissen unter die Menschen bringen und wir wollen vielleicht was vieles, was so kompliziert dargestellt wird, einfach auch ein bisschen einfacher und klarer rüberbringen. Und das ist natürlich ganz anders als andere Unternehmen das in Deutschland machen, weil der Wettbewerb hat ja eigentlich gar kein Interesse für Finanzbildung. Die wollen am Ende Produkte verkaufen, die hohe Provision haben und Finanzbildung stört sozusagen das Produktverkaufen. Und deswegen bin ich sehr motiviert. Das ist für uns natürlich eine harte Arbeit, aber ich finde, diese offene Kommunikation wird von unseren Kundinnen und Kunden, aber auch von den Interessierten sehr wertgeschätzt. Und wenn man so eine Rückmeldung bekommt, ist es einfach ein sehr gutes Gefühl.
Mhm. Gibt es denn Beispiele, wo du gespürt hast, Mensch, ja klar, da genau hat unser Podcast was bewegt?
Ja, definitiv. Also die schönste Zuschrift habe ich mal bekommen von einem Kunden, der gesagt hat, dass er durch uns, also durch den Podcast und der ist auch Bankkunde geworden, den Mut hatte, überhaupt am Aktienmarkt anzulegen.
War cool.
Und damit hat er auch Rendite produziert und damit, er hat es so schön gesagt, Arm in Arm mit der Quirin Privatbank hat er den Mut gefasst und kann heute das Leben leben, was er sich gewünscht Super. Hat. Und das ist eigentlich das Schöne. Schönste, was man erleben kann. Ein anderes Beispiel wäre, wir haben ja auch mal einen Podcast über einen Entnahmeplan gemacht. Es geht ja nicht nur darum, Vermögen aufzubauen, sondern auch zu entnehmen, um ein gutes Leben im Alter zu haben. Da habe ich auch eine ganz tolle Zuschrift und Feedback bekommen. Und ja, mich hat auch gefreut, dass ganz einfach sich jemand mal bedankt hat, dass er auf die Idee gekommen ist, Sparpläne für sein Enkelkind zu machen. Und auch das, finde ich, ist ein schönes Feedback, dass man dann eben auch an die nächste Generation denkt.
Und das sind dann natürlich auch super Beispiele für viele andere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht das auch mit aufnehmen können. Auch diese Ideen, die du uns gerade jetzt mitgegeben hast. Ich meine, du investierst ja wirklich eine Menge Zeit und Energie in die Finanzbildung. Das merke ich nicht nur jetzt, wo du mir hier gegenüber sitzt und sprühst vor Energie, wenn es um diese Themen geht. Du hast dazu jüngst auch ein Buch geschrieben, Geld im Glück. Karl, woher kommt dieser Antrieb, genau das zu tun?
Ja, weil wir deutsche Volksvermögen vernichten oder nicht entstehen lassen. Ja, wir haben 3,3 Billionen Euro auf Girokonten und Tagesgeldern liegen, die in den letzten 20 Jahren eine negative Entwicklung hatten. Das ist nach Inflation ist weniger geworden und nicht mehr. Und wir haben nur 18% Aktionäre. Und wenn du jetzt in die Schweiz schaust, da ist es so, dass über 50% der Schweizer Aktionäre sind. Das heißt, die haben ganz andere Renditeentwicklung. Das meine ich damit, dass das Volksvermögen eben durch die höheren Renditen gesteigert wird und nicht gleich oder weniger wird. Und ich habe dann mit Psychologen mal diskutiert, warum ist das eigentlich so, dass wir Deutschen zu wenig an den Kapitalmärkten sparen? Und die Antwort war, ja, weil irgendwo vielleicht die Ziele nicht klar sind. Wenn die Menschen klare Ziele haben, ja, ich möchte eine Zusatzrente von, keine Ahnung, 2000 Euro mir ersparen oder ich träume von einer Ferienwohnung an der Nordsee oder Ostsee. Wenn die Menschen ganz klare Ziele haben, also wie ich für ein paar Jahre früher auf zu arbeiten, dann fangen sie für dieses Ziel konsequent an zu sparen und sie verstehen auch, dass der Kapitalmarkt ihnen Rendite bringt. Und die Idee war, sozusagen nicht ein reines Sachbuch zu machen, sondern das vielleicht in einen anderen Kontext, nämlich für was tue ich überhaupt, für was spare ich überhaupt, damit ich nämlich ein glücklicheres Leben habe, in diesem Kontext sozusagen das Sparen zu stellen. Und es kommt gut an und ich freue mich und wir haben jetzt über 10.000 Bücher verkaufen können, worüber ich mich sehr freue. Ja, lieber Andreas, meine Erfahrung von über 30 Jahren Börsenwissen ist in dieses Buch geflossen. Jetzt hast du aber natürlich auch ein unglaubliches bisschen Wissen. Du hast ja früher bei NTV und dann auch bei der Börse Stuttgart moderiert. Bist jetzt Geschäftsführer in deinem eigenen Unternehmen Finance News TV. Wie nimmst du denn eigentlich unser Podcast-Engagement wahr?
Also ich habe das zunächst erst einmal wirklich überraschend festgestellt. Wir kommen nochmal drauf zurück, was du vor 5 Jahren oder mehr als 5 Jahren gemacht, gesagt, getan hast. Ich sage, der Mann ist Vorstandsvorsitzender einer Bank. Warum tut er das letztlich? Und so nehme ich es dann auch wahr. Und das finde ich auch etwas ganz Besonderes, auch im Sinne eurer Kundschaft und all derer, die es dann noch werden wollen, dass du dir die Zeit nimmst, dass sich dein Team die Zeit nimmt, immer wieder neue Themen auszugraben, sie neu zu beleuchten, auch aktuelle Entwicklungen aufzugreifen und am Ende des Tages wirklich einen Mehrwert zu schaffen. Und so nehme ich dieses Engagement als ein sehr besonderes wahr, weil das ist, glaube ich, nicht normal. Ich glaube und gehe von aus, dass du auch so anderes zu tun hast, als einen Podcast aufzunehmen, oder?
Ja, natürlich. Und übrigens ist es ein Ehrgeiz, den wir haben, dass wir in jeder Folge mindestens eine Sache, auch überraschende Sache, nochmal präsentieren, die vielleicht nicht jedem bekannt ist. Und von der Seite her macht es mir und dem Team, ich habe natürlich auch ein Team, was klar da recherchiert, des großen Spaß, diesen Podcast zu produzieren und vielleicht das eine oder andere nochmal da auch gerade zu rücken. Ja, ich habe was gelernt, also habe ich gerade erzählt, dass wir überraschende Dinge ausgraben, aber lernst du eigentlich auch was oder ist dir alles bekannt schon, sei ehrlich?
Nein, also es lohnt sich jeden Tag aufzustehen, sowieso ganz grundsätzlich und es lohnt sich jedes Mal, um das weiterzudenken, auch einen neuen Podcast mit dir aufzuzeichnen. Ja, was habe ich vielleicht gelernt? Also es sind viele Kleinigkeiten, aber vielleicht greife ich mal ein Thema raus, was für mich wirklich überraschend war und das ist die Folge ich weiß gar nicht, wie sie im Original heißt, aber da ging es um den Preis der Diversifizierung. Und im Kern hast du uns damals erklärt, dass Diversifizierung nichts kostet. Korrigier mich, wenn ich das jetzt falsch zusammenfasse, dass es nichts kostet, wenn du eben halt viele unterschiedliche ETFs oder Einzelwerte in ein gut strukturiertes Portfolio packst. Aber am Ende des Tages wird immer ein Wert der Schwächste sein. Und du wirst immer einen Rohrkrepierer, wenn du Pech hast, dabei haben. Und du wirst dich darüber ärgern, dass es diesen Rohrkrepierer gibt. Und das ist der Preis der Diversifizierung. Und da muss ich dir ehrlich sagen, seitdem ärgere ich mich nicht mehr über den Rohrkrepierer, weil du hast absolut recht, geht ja gar nicht anders. Ist ja wie beim Fünf-Gänge-Menü. Da hast du auch immer einen Gang, der dir gut schmeckt in der Regel und einen, der dir nicht so gut schmeckt. Damit muss man dann leben lernen. Ne?
Das ist ein schönes Bild. Apropos gut schmecken und einen Gang, der uns besonders und vielleicht auch den Hörer und Hörerinnen gefällt. Hast du noch eine Idee, was wir noch besser machen können? Weil wir wollen ja immer besser werden, oder?
Heißt das, ich darf dich jetzt kritisieren?
Natürlich.
Und du wirst mich dann nach wie vor auch leiden können danach?
Natürlich.
Okay, was kann man besser machen? Was könnt ihr besser machen? Also ich habe ja schon mal positiv herausgehoben, dass die Vielfalt der Themen super ist. Aber wenn ich da sozusagen dann die konstruktive Kritik üben darf, versuch doch mal ein Stück weit noch aktueller zu reagieren. Ich meine, klar, dein Terminkalender ist arg begrenzt und du musst dir auch die Zeit dann auch frei nehmen. Aber es gibt ja nun mal in dieser schnelllebigen Welt und von den geopolitischen Ereignissen, wie wir sie in diesem Jahr auch mit Nahost beispielsweise gesehen haben und den erratischen Handlungen von Donald Trump, bis hin auch zu den Reaktionen der Kapitalmärkte. Schau dir an, wie zum Beispiel der Goldpreis im September gestiegen ist und. Da gibt es so viele irre spannende Themen, die wir vielleicht und ihr vielleicht ein Stück weit aktueller aufgreifen könnt, auch im Sinne der Hörerinnen und Hörer, dass sie noch besser, noch schneller abgeholt werden.
Und ist eine gute Idee. Ja? Also ob ich dem Trump hinterherkomme, weiß ich nicht. Aber sonst würde ich mir große Mühe geben, aber es ist eine super Anregung, da noch aktueller zu werden.
Ja. Und damit sind wir dabei, nach vorne zu schauen, Karl. Was ist denn dein größter Wunsch für die nächsten 5 Jahre klug anlegen?
Ach, das ist ganz, ganz einfach, lieber Andreas. Ich bin es manchmal leid, über diese endlosen Krisen und Kriege zu berichten.
Aber also die haben wir doch mal.
Ja, aber ich würde mir wünschen, dass wir weniger Kriege haben. Also das war schon hier in Europa so nah einen Krieg zu haben, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und von der Seite, das würde ich mir wünschen, weniger Krisen. Und dann aber auch, was mir am Herzen liegt, es ist ja jetzt wieder aktuell ganz positive Entwicklung, dass das Altersvorsorge-Depot kommen soll, schon zum 1.1. Und da drücke ich uns wirklich die Daumen, dass wir endlich ein anständiges Börsensparen in Deutschland bekommen, dass da die Koalition sich zusammenreißt und da den Bürgern und Bürgerinnen was auf die Beine stellt. Das ist mein zweiter großer Wunsch.
Und was wird aus deiner Sicht die größte Herausforderung in den kommenden Jahren an den Kapitalmärkten sein?
Wir haben ja gerade über Trump gesprochen und das hat schon sehr viel jetzt mit Amerika zu tun. Also diese neue unberechenbare Rolle, dass wir da irgendwie mit umgehen lernen und die Kapitalmärkte trotzdem vernünftig bleiben, das ist aus meiner Sicht schon eine Herausforderung. Wir hatten immer so diese Stabilität von Amerika, dieses unternehmerische Idee, die uns ja so ein bisschen hier in Deutschland abhanden gekommen ist. Und wenn das jetzt ins Wanken kommt, da hoffe ich, dass wir das irgendwie gut gemanagt bekommen.
Und dann haben wir natürlich noch viele andere Herausforderungen. Ich schmeiß einfach mal hier in die Runde Themen wie Digitalisierung und da ganz besonders natürlich die künstliche Intelligenz in jedweder Form. Wie immer im Leben hat ja eine Innovation positive und auch negative Aspekte. Sicherlich auch bei der Geldanlage. Wie schätzt du hier die Entwicklung ein?
Also ich finde es wahnsinnig spannend, insbesondere was KI macht und ich nutze es natürlich selber schon ordentlich und macht mir das Leben einfacher. Auf der anderen Seite, und das ist natürlich jetzt mehr so mein berufliches Interesse und Kontext, finde ich wahnsinnig spannend, was die KI da heute schon leisten wird. Und wenn ich jetzt so auch die neue Generation betrachte, bin ich überzeugt davon, dass KI zu einer Demokratie Demokratisierung von Finanzwissen führen wird. Es ist einfach schon sagenhaft, welche Antworten ich heute bekomme, zum Beispiel bei ChatGPT. Und das freut mich, weil ich finde, wir haben zu wenig Finanzbildung. Wir haben vorhin über Produktverkauf gesprochen. Es wird zu viel schlechte Produkte verkauft an Anleger. Und deswegen würde ich tatsächlich die Überzeugung haben, dass KI sozusagen das Finanzwissen demokratisiert, aber auch damit unabhängige Basisberatung ermöglichen wird. Auch wenn ich das heute schon teste, kommen da anständige Antworten raus, wenn ich einen richtigen Prompt setze. Und das freut mich, weil ich sage, gutes Finanzwissen, gute Finanzanlage sollte breiten Bevölkerungsschichten zuteil werden. Und deswegen freue ich mich da sehr auf diese Auswirkungen, würde sogar die These aufstellen, dass das Provisionsbanking durch KI abgeschafft wird, lieber Andreas. Aber, und das ist ganz wichtig, KI wird den Markt nicht schlagen und von der Seite werden Menschen bei der Geldanlage immer noch eine Rolle spielen. Das hat ganz einfach was mit Rückkopplungseffekten zu tun. Das ist eben nicht wie beim Wetter, dass die Prognose unabhängig ist von dem Wetter heute, sondern wenn eine KI sagt, morgen fallen die Märkte um 10%, dann will jeder sofort raus und dann gibt es Rückkopplungseffekte und deswegen wird auch die KI den Markt nicht schlagen können.
Wäre sogar noch eine Frage gewesen, in der Tat, weil ich glaube, das fragen sich viele Menschen, ob man den Markt schlagen kann. Man kann vielleicht wirklich in der Tat mehr Wissen zusammenführen, aber am Ende des Tages sind wir dann doch alle Spielball der Märkte. Karl, und wenn wir schon beim Thema KI sind, wird sich dadurch eventuell auch das Verhältnis zwischen euch als Bank und der Kundschaft verändern? Also geht es dabei eventuell noch stärker Richtung Partnerschaft, Beratung und Vertrauen, weil ja KI und Digitalisierung eigentlich auch Anonymität bedeutet?
Ja, also die KI wird uns fordern als Berater. Und wenn du dir so die Geschichte der Berater anschaust, die sind ja, und das ist übrigens leider heute in den meisten Banken immer noch der Fall, ist ein Berater eigentlich ein Produktverkäufer. Ja, denk an die Sparkassen, Volksbanken, aber auch in den großen Banken. Im klassischen Geschäft werden Produkte verkauft. So, ich glaube, der wird verschwinden durch KI. So, dann gab es in den gehobenen Geschäften, ich sag mal, eher ein kundenorientierter Verkauf, dass man den Kunden, die mehr Geld hatten, andere Produkte verkauft hat, wie den Kunden, die weniger hatten. Aber eigentlich auch das ist irgendwo nicht mehr das, was zeitgemäß ist. Ich gehe davon aus, dass sozusagen das Beraterbild sich viel stärker Richtung Coaching entwickeln wird. Wir haben ja vorhin über das Buch gesprochen. Es geht ja darum, herauszufinden, für was soll eigentlich das Geld da sein, dass am Ende der Kunde glücklicher ist, indem er dieses Geld spart, aber dann eben auch verwendet. Und das muss man alles noch in den individuellen Kontext stellen, der Menschen, die ja eine bestimmte Prägung zu Geld haben, mit Geld auch unterschiedlich aufgewachsen ist. Im Amerikanischen nennt man das Financial Wellbeing. Und da merkst du schon, da muss man ein bisschen tiefer fragen. Mhm. Da kann man nicht nur ein Produkt verkaufen, sondern da muss man sich mit dem eingehend mit dem Menschen beschäftigen. Und das fordert den Berater von morgen heraus. Und ich finde es aber eine spannende Entwicklung. Und wir sind gerade dabei, eben dann auch ganz andere Fragetechniken zu lernen, um dieses Berufsbild eben zu entwickeln.
Financial Wellbeing, da haben wir auch einen Podcast zu gemacht. Kann es sein, dass dir das Thema sehr, sehr wichtig ist? Also ich spüre da so ein bisschen, dass es da so ein bisschen juckt und brennt letztlich und dass du da noch mehr Akzente setzen willst.
Financial Wellbeing ist ja am Ende das finanzielle Wohlbefinden der Menschen und können ja zwei Menschen die gleichen Ziele haben, aber sie haben eben einen anderen Erfahrungshintergrund oder einen anderen Kontext, mit dem sie mit Geld aufgewachsen sind. Und durch intelligente Fragestellungen muss ich eben für beide trotzdem das Richtige finden, damit bei dir und bei dem anderen eben jeweils auch ein finanzielles Wohlbefinden sich einstellt. Und das ist eine Herausforderung, aber spannend. Das liegt mir am Herzen, ja.
Wir müssen langsam zum Ende kommen, Karl, und da möchte ich natürlich wie immer ein bisschen persönlicher werden. Gibt es eigentlich eine Podcast-Folge, auf die du besonders stolz bist, aus welchem Grund auch immer?
Ja, das ist der Dreiteiler zur Portfolio-Konstruktion.
Oh, nee. Also das war doch der, der so viele theoretische Elemente hatte.
Ja, aber hat er mir persönlich Spaß gemacht, okay. Aber ich glaube, es war auch ein ganz gutes Training fürs Team, sich so auszudrücken, dass wir von allen gut verstanden werden. Und das hat Spaß gemacht. Und der Teil 1 der Serie war und ist unter den Top 10 aller meistgehörten Podcast-Folgen.
Ach nee, guck an. Aber apropos, wenn du schon bei dem Ranking bist, welche Folgen waren dann eigentlich die erfolgreichsten in all der Zeit?
Ja, das liegt natürlich auch daran, die schon ganz lange da sind. Das ist einmal die Folge 0, der Mensch und Banker kam Matthias Schmidt. Könnte man eigentlich auch mal wieder neu machen. Vielleicht hat sie ja ein bisschen was getan. Und Folge 1, der richtige Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt. Die mag ich übrigens auch ganz besonders gern, diese Folge. Ja, und was überraschend weit vorne ist, war die Folge 132, VWL-Grundlagen. Wie hängen Zinsen, Inflation und Konjunktur zusammen? Und in 2025 war die bisher erfolgreichste Folge, die Folge 228, richtig erben und vererben, worauf es wirklich ankommt. Das fand ich eigentlich auch toll, dass dieses Thema großes Interesse bei unseren Kunden hat.
Stimmt, überraschend. Da, wenn du mich jetzt fragen würdest, hätte ich auch wieder was gelernt. Hätte ich auch nicht gedacht, da hätte ich andere Themen weiter vorne gesehen. Aber daher ist es ja so toll, dass auch diese Breite der Themen gegeben ist und wir dadurch einfach auch viele, viele Menschen erreichen können. Und gibt es eigentlich auch eine Folge, die du lieber vergessen würdest?
Ja, also das Ergebnis war aus meiner Sicht dann am Ende immer okay. Aber natürlich die Folgen, wo wir dann ab und zu mal, ich habe es ja vorhin berichtet, was wiederholen mussten oder ich nachvertonen musste, naja, die würde ich lieber vergessen.
Du hast ja hin und wieder auch mal, weil du so viel reden musstest, mal einen Frosch im Hals oder ähnliches. Ich erinnere mich, dass du hier und da auch mal die Stimme fast verloren hättest. Ja, aber ja, wie du sagst, wir haben es am Ende irgendwie immer hinbekommen. Auch natürlich mit Hilfe der guten Tontechniker, die wir hier eigentlich auch mal lobend erwähnen sollten, die auch immer eine gute Arbeit machen, damit wir so klingen, wie wir eigentlich gar nicht klingen, oder?
Ja, vielen Dank, lieber Robert.
Wie viel von dir als Privatperson, Karl, steckt denn hier in diesem Podcast drin, in all den Folgen? Also wie viel gibst du uns wirklich mit? Das konnte ich noch nicht ganz so gut durchschauen.
Naja, das ist schon Passion, dieses Finanzwissen einer breiten Bevölkerung zur Verfügung zu stellen und das Finanzwissen zu verbessern. Also von der Seite her, die Motivation ist ganz viel, Karl. Aber wenn du wahrscheinlich ein bisschen mehr so in das Persönliche auch abdriften möchtest, da steckt natürlich auch ganz viel Erfahrungen drin, die ich habe. Und du weißt ja auch, dass ich Neubrandenburger bin, dass ich gerne auch mal auf dem Rasentraktor sitze. Dass ich keinen Weinkeller habe, aber
Weintrinker bist
und ein ehemaliges Entenhaus umgebaut habe für Wein und dass ich 5 Kinder habe und von der Seite, ja, da steckt viel Karl drin, definitiv.
Und auch da, glaube ich, ist das einer der Erfolgsfaktoren dieses Podcasts, weil du da doch sehr geerdet, nicht nur rüberkommst, sondern auch bist und einfach auch dieses Emotionale immer wieder auch mit reinfließt. Und vielleicht gibt's ja sogar Menschen, die hören den Podcast gerne wegen der ersten und der letzten Frage. Wir wissen es nicht genau. Aber das macht ja am Ende dann auch aus, dass dieser Podcast rund wird. Und apropos rund, letzte Frage, wenn ich darf. Wenn Klug anlegen ein Song wäre, ein Lied wäre, Karl, welcher wäre es? Fällt dir da was spontan ein?
Ich kann mir doch keine Songtexte merken.
Aber vielleicht Titel.
Ja, Titel geht schon besser. Natürlich nehme ich jetzt nicht diesen klassischen wie Money Money und ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Außerdem mag ich übrigens aber gar nicht. Nein, ich nehme Never Ending Story von Limahl. Also wir wollen hier mal den Podcast zu einer Never Ending Story machen. Und das ist mein Ziel. Und von der Seite, wir produzieren weiter. Es tut mir leid, Andreas.
Also, da bin ich doch gern dabei. Die unendliche Geschichte von Michael Ende mit Momo ist übrigens ja auch gerade dieser Tage nochmal neu aufgenommen worden und neu verfilmt worden. Gibt's ja als Kinofilm. Also insofern passt das vielleicht als Bild auch ganz schön, um in die Zukunft zu schauen und gemeinsam diese Geschichte weiter zu erzählen. Lieber Karl, das war ein echt spannender Ritt durch all die Themen, durch die Finanzmärkte, durch die 5 Jahre Podcast und natürlich auch Anlegeraufklärung. Ganz wunderbar. Ganz herzlichen Dank für deine Offenheit, für deine Energie, für deinen Humor und an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, vielleicht willst du es auch nochmal sagen, tolle Sache, viel treue Zuhörer dabei.
Ja, ja, und vielen, vielen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie so dabei sind und Feedback geben. Dankeschön.
Mhm. Und am Ende der Hinweis, der soll auch diesmal nicht fehlen, dass dieser Podcast alle 2 Wochen erscheint. Ein Podcast, den Sie am besten abonnieren können, um keine Folge zu verpassen. Oder noch besser, teilen Sie Klug Anlegen mit Ihren Freunden und Bekannten, denen das Wissen sicherlich auch weiterhelfen kann. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter. Fragen an podcast@quirinprivatbank.de. Nicht nur zu diesem, vielleicht auch nochmal Karl persönlich, je nachdem, wie Sie mögen, meine Damen, meine Herren. Aber auch zu Themen, die da noch kommen werden. Mehr Infos auf www.quirinprivatbank.de und ansonsten sage ich auch an dieser Stelle wie immer herzlichen Dank fürs Lauschen.
Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept, Markt, Meinung, Zinsen, investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.